Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Sina Braun.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
3 Wochen dauert der Krieg im Nahen Osten nun und kaum etwas deutet auf ein Ende hin. Stattdessen gibt es viel Widersprüchliches. US-Präsident Trump sagt, anders als noch vor wenigen Tagen, das US-Militär habe sämtliche Ziele weitestgehend erreicht. Israel hingegen sendet ganz andere Botschaften und kündigt für die kommenden Tage eine weitere Verstärkung der Angriffe Israels und der USA an. Und der Iran behauptet, die wichtige Atomanlage Natanz im Zentrum des Landes sei angegriffen worden und feuert seinerseits heute erneut Raketen auch auf Israel. Marion Schmickler mit den neuesten Entwicklungen.
In Tel Aviv wird ein Kindergarten bei einem Raketenangriff schwer beschädigt. Zum Glück war die Einrichtung geschlossen. Niemand wurde verletzt. Der israelische Verteidigungsminister spricht von einem Kriegsverbrechen und droht, Israels Angriffe erheblich zu verstärken. Die Kämpfe werden so lange fortgesetzt, wie es nötig ist. Sie sind ein großer Erfolg, sehr groß. Iran meldet, die USA und Israel hätten die Urananreicherungsanlage in Natanz angegriffen. Es sei keine Radioaktivität ausgetreten. Israel erklärt, von dem Angriff nichts zu wissen. Das iranische Staatsfernsehen zeigt diese Bilder von der Beerdigung des Sprechers der Revolutionsgarde. Wir trauern, aber wir sind nicht müde. Unsere Schmerzen treiben uns an, dass wir zurückschlagen werden. Die Signale aus Washington widersprüchlich. Donald Trump steht innenpolitisch unter Druck, auch wegen der hohen Benzinpreise. Vor seinem Abflug nach Florida spricht er erneut von einem Sieg. Wir könnten einen Dialog aufnehmen, aber ich will keinen Waffenstillstand. Man schließt keinen Waffenstillstand ab, wenn man die andere Seite buchstäblich auslöscht. Trump lockert vorübergehend die Sanktionen gegen Iran. Der soll Öl verkaufen können, in der Hoffnung, so den Preis zu senken. Auf seiner Social-Media-Plattform klingt es Stunden später so, als wolle er den Krieg gegen Iran schon bald für beendet erklären. Wir stehen kurz davor, unsere Ziele zu erreichen, während wir darüber nachdenken, unsere umfangreichen militärischen Bemühungen im Nahen Osten zurückzufahren. Gleichzeitig schickt Trump laut Medienberichten 3 amphibische Angriffsschiffe mit tausenden Elitesoldaten Richtung Iran. Drohkulisse oder der mögliche Beginn einer Bodenoffensive? Sie wissen einfach nicht, was sie tun. Das ist eine Theorie. Danach gibt es eine Menge Konfusion im Weißen Haus und in der Koordination mit dem Nationalen Sicherheitsrat. Die andere Theorie ist, dass es Druck von allen möglichen Seiten gibt. Die Golfstaaten etwa machen Druck auf den Präsidenten, sich zurückzuziehen. Der Krieg gegen Iran geht in die 4. Woche. Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner wollen ihn nicht. Am Ende könnte der innenpolitische Druck maßgeblich dafür sein, welchen Kurs Donald Trump einschlägt.
Wenn es mal wieder ziemlich rumpelte in den Ideologiedebatten der Linken, war Gregor Gysi meist derjenige, der die Partei zu Vernunft und Geschlossenheit ermahnte. Im aktuellen Streit um den Beschluss eines Landesverbandes, der auch innerhalb der Partei als antisemitisch kritisiert wurde, konnte aber selbst Gysi nichts ausrichten. Im Gegenteil, nach einem Interview, in dem er den Antisemitismus von Migranten problematisierte, wurde er seinerseits scharf kritisiert. Heute stellte die Bundespartei klar, wir sind gegen jede Form von Antisemitismus. Alexander Budweg.
Die neue Synagoge in Berlin. Tag und Nacht bewacht von der Polizei. Seit dem Gaza-Krieg hat sich die Bedrohungslage verschärft. Auch in der Linken wird seitdem wieder gestritten über den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Vor allem Jüngere in der Partei beziehen klar pro-palästinensische Positionen, wollen schärfere Israel-Kritik. Andere sorgen sich vor antisemitischen Einstellungen in ihrer Partei. Linken-Chefin Schwertner ist bemüht um Ausgleich.
Der Schutz der Menschen in Nahost und das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenserinnen und der Israelis steht für uns ganz vorne an. Die Kritik muss möglich sein und gleichzeitig sagen wir, wir dulden keinen Antisemitismus, keinen Rassismus, weder in unseren eigenen Reihen noch in der deutschen Gesellschaft.
Die Parteiführung will deshalb mit diesem Antrag für den Bundesparteitag im Juni klarmachen, antisemitische Positionen haben keinen Platz in der Linken. So steht darin, die Linke stellt sich gegen jede Form von Antisemitismus und gegen die Instrumentalisierung des Nahostkonflikts für innenpolitische Hetze. Und außerdem heißt es, wir bekennen uns daher weiterhin unmissverständlich zum Selbstbestimmungsrecht von Jüdinnen und Juden im heutigen Staat Israel.
Gerade von rechts gibt es weiter viele antisemitische Straftaten. Und da müssen wir doch gemeinsam dagegen einstehen. Und ich möchte, dass die Linke auch da eine wichtige Rolle darin spielt.
Dabei ist es erst knapp eine Woche her, da hatte die Niedersächsische Linke auf ihrem Parteitag einen Beschluss gefasst, der, Zitat, den heute real existierenden Zionismus ablehnt. Für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung eine antisemitische Position, da nicht klar werde, ob damit auch das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird.
Der Antisemitismus ist weit verbreitet in der Gesellschaft mittlerweile, gerade auch von links. Und er wird nicht besser, nur weil er von linker Seite kommt. Das Problematische ist, dass diese Menschen, die diesen linken Antisemitismus verbreiten, meinen, sie sind auf der moralisch richtigen Seite.
Der brandenburgische Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner spricht gar von einem strukturellen Antisemitismusproblem in der Linken und ist deshalb Anfang der Woche aus der Partei ausgetreten. Büttner ist nicht der Erste, der in diesem Zusammenhang die Linke verlässt. Schwertner hofft, dass der Parteitag im Juni den Antrag der Parteiführung annehmen wird und damit den Antisemitismusvorwürfen gegen die Linke den Boden entzieht. Rechtzeitig vor den wichtigen Landtagswahlen im Herbst.
2 Wochen nach Baden-Württemberg wählt morgen Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Und wieder lagen in den Umfragen zuletzt 2 Parteien ganz nah beieinander. Diesmal die SPD, die seit 35 Jahren die Regierung anführt, und als Herausforderer die CDU. Jörg Schönenborn im ARD-Wahlstudio in Mainz. Steht uns also erneut ein spannender Wahlabend bevor?
Ja, denn die Trümpfe sind unterschiedlich verteilt in diesem politischen Wettkampf. Einmal geht es ja immer um Personen. Die SPD stellt den Amtsinhaber. Das ist immer ein kleiner Vorteil. Der heißt Alexander Schweizer, ist seit 1,5 Jahren im Amt. Und er hat die besseren Zufriedenheitswerte, 45% mit ihm zufrieden, 32% unzufrieden. Er tritt an gegen Gordon Schnieder von der CDU, der lange mit Unbekanntheit zu kämpfen hatte, aufgeholt hat, immer noch relativ unbekannt ist und hier in diesem Bekanntheitswettbewerb, Zufriedenheitswettbewerb ein ganzes Stück zurückliegt. Vorteil SPD. Auf der anderen Seite geht es natürlich um wichtige Themen. Und da steht ganz oben, wie auch vor 2 Wochen, das Thema Wirtschaft, wahlentscheidend für die meisten. Soziale Sicherheit spielt eine große Rolle, Bildung und Schule. Innere Sicherheit ist das Thema, das am meisten zugelegt hat. Und bei 3 dieser 4 Themen, Wirtschaft, Bildung, innere Sicherheit, wird der CDU mehr zugetraut. Dort also Vorteil Schwarz.
Es ist eine Landtagswahl, aber wie blickt Berlin, wie blickt die Bundesregierung auf diese Wahl morgen?
Nun, die Macht in den Ländern ist die Basis auch für die Macht in Berlin. Das ist die Karte mit den Regierungsspitzen in den Ländern. Und da sehen wir 8-mal die Union, 7-mal die SPD. Wenn Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren wegfiele, wäre die SPD in den Norden des Landes zurückgedrängt. Das alles in einer Situation größter Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Gegenwärtig hier in Rheinland-Pfalz nur 22% mit guten Noten für das Kabinett in Berlin. Und wenn man die Wählerinnen und Wähler nach vorne schauen lässt, dann ist große Skepsis, was diese Bundesregierung überhaupt zu leisten vermag. Nur 1/3, 34%, sagt, ich traue ihr zu, in den nächsten Jahren wirklich noch etwas zu verändern. Vertrauen hat mit Personen zu tun. Und das haben auf Bundesebene weder die Spitzen der Union noch der SPD. Bundeskanzler Merz 29, Lars Klingbeil SPD 29, Bärbel Baas nur 26% Zutrauen, Zufriedenheit. Das ist der Grund, warum die Bundesregierung für die Parteien hier im Wahlkampf, wie übrigens schon vor 2 Wochen in Baden-Württemberg, eher eine Belastung ist, als Rückenwind zu geben für die Wahlkämpfer.
Vielen Dank, Jörg Schönenborn in Mainz, und bis morgen.
Bis morgen.
Am heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag gibt es für die, die mit dieser genetischen Besonderheit auf die Welt gekommen sind, Grund für Optimismus. Denn die Lebenserwartung ist dank des medizinischen Fortschritts gestiegen. Wurde Mitte der 80er Jahre gerade mal jeder 10. älter als 25, erreichen heute viele das Rentenalter. Aus Oberboingen, südlich von Stuttgart, berichtet Annika Jahn.
Einkaufen gehen, das steht bei Gerd Hausmann freitags immer auf der Tagesordnung. Der 55-Jährige ist Rentner und viel beschäftigt. Trotz seiner Trisomie 21 kommt er im Alltag weitestgehend allein zurecht, aber eben nicht immer. Deswegen hat er Janisa Bruck dabei, eine Betreuerin vom sozialen Dienst.
Wenn ich manchmal was nicht finde, auch das kommt vor, dann werde ich nervös. Und das ist schade. Und dann tut mich immer der Betreuer runtersetzen, sage ich, du, jetzt fahr runter, das kriegen wir hin.
Als Gerd Hausmann noch gearbeitet hat, war sein Tagesablauf klar geregelt. Ob Eltern oder die Betreuer in der Behindertenwerkstatt, Unterstützung war immer direkt da. Mit Beginn der Rente sah das anders aus. Die Eltern selber alt und statt Hilfe am Arbeitsplatz kann er nun hierhin. Bei Leben inklusiv in Oberboingen hilft man ihm mit der Alltagsplanung.
Das heißt, du würdest gerne deine Eltern öfters besuchen?
Richtig, ja, ja.
Durch die bessere medizinische Versorgung ist die Lebenserwartung von Menschen mit Behinderung in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Und dadurch auch der Bedarf an angemessener Betreuung im hohen Alter. Aber darauf sind Einrichtungen nur begrenzt vorbereitet. Bei Menschen mit Down-Syndrom kommt hinzu, dass sie wegen ihrer Genveränderung stark demenzgefährdet sind, und zwar schon ab 50. In gewöhnlichen Pflegeheimen würden sie nicht zurechtkommen.
Ein Anfang 50-Jähriger will sich bewegen, selbst wenn die Demenz losgeht. Das will ein Mitte 80-Jähriger nicht im gleichen Ausmaß. Und das passt dann häufig nicht gut zusammen. Und die Pflegeheime sind dann natürlich nicht dafür ausgerichtet, regelmäßig Spaziergänge mit den Leuten zu machen.
Dass passende Angebote häufig noch fehlen, macht Irmgard Schwendt große Sorgen. In Oberboingen, wo es gut funktioniert, will sie sich bei der Einrichtungsleiterin informieren. Ihr Sohn ist Mitte 40 und lebt mit Down-Syndrom. Momentan wird er auch von ihr und ihrem Mann betreut.
Die größte Sorge, die wir uns machen als Eltern, ist, wenn wir mal nicht mehr da sind. Ja, was wird dann aus unserem Sohn, wenn er selber vielleicht pflegebedürftig wird?
Gerd Hausmann hat seinen Rhythmus im Alltag gefunden. Übers Altwerden macht er sich keine Sorgen.
Wenn ich heute mal sterben muss, ich habe keine Angst. Also, ich lebe ja alleine und ich werde betreut werden bis zum Tod.
Alte Menschen mit Down-Syndrom. Die gesellschaftliche Aufgabe, sich um sie zu kümmern, wird immer größer.
So, und jetzt zum Sport und zu einem Fußball-Bundesliga-Samstag, der aber mal so richtig viele Tore parat hatte, Sina.
So ist es, Jessie. Alleine heute fehlen 22 Tore und 12 davon wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Wir starten in Heidenheim gegen Leverkusen. Am Ende gab es ein 3:3 für Heidenheim, ein kleiner Mutmacher im Kampf um den Abstiegskampf. Für Leverkusen 2 verlorene Punkte. Und das zieht sich gerade so ein bisschen durch. Leverkusen hat die Spiele scheinbar im Griff, schafft es aber nicht, sie sauber zu Ende zu bringen. Und genau das wird gerade zum Problem im Rennen um die Champions Plätze.
Große Enttäuschung bei Bayer Leverkusen, das dringend einen Sieg gebraucht hätte, diesen aber leichtfertig aus der Hand gegeben hat. Der Frust dementsprechend groß.
Ja gut, wenn du in dem Kampf um die Champions League Plätze kämpfst, dann darfst du solche Spiele wie heute einfach nicht herschenken.
Beim 3:3 auf der Ostalb kontrollierte Bayer in den dunklen Trikots lange souverän das Spiel und ging in der 22. Minute verdient durch Malik Tillmann in Führung. In der Folge blieben die Gäste überlegen und erhöhen nach einer Flanke von Alejandro Grimaldo durch Patrick Schick 10 Minuten vor der Pause auf 2:0, gleichzeitig der Halbzeitstand. Mit dem ersten Bundesligator von Hennes Behrens 11 Minuten nach dem Wechsel kämpften sich die Gastgeber zurück ins Spiel und ein Foul von Andrich an Pieringer in der 72. Minute ermöglichte Heidenheim per Elfmeter die Chance zum Ausgleich. Der gefaulte Marvin Pieringer verwandelt selbst zum 2:2. 4 Minuten später schien die Partie erneut in Richtung Leverkusen gekippt zu sein, als Patrick Schick einen Grimaldo-Eckstoß einköpfte. Heidenheim kam ein weiteres Mal zurück, Marvin Pieringer diesmal per Kopf zum Ausgleich. Am Ende hilft das 3:3 beiden nicht weiter. Der tabellenletzte Heidenheim zeigte immerhin große Moral.
Köln gegen Gladbach, das ist ein Derby mit Geschichte seit dem ersten Bundesliga-Duell hier im November 1965. Damals gewann der FC mit 3:2 und so ein Ergebnis hätten sich die Kölner sicher heute wieder gewünscht. Im 100. Liga-Duell dieser Teams nach zuletzt nur 2 Siegen aus 17 Spielen. Doch stattdessen erstmal 7 Minuten Derby-Wahnsinn. Am Ende aber nur ein Unentschieden.
6 Tore, ein wildes Derby, aber wieder kein Sieg für den 1. FC Köln.
So gilt es, das zu akzeptieren am heutigen Tag und sich zu schütteln, auszuruhen und weiterzumachen.
Das 100. rheinische Duell beginnt spektakulär. Jens Kastrop nach nur 28 Sekunden auf dem Weg zur Gladbacher Führung. Die Kölner aber mit der schnellen Antwort durch Said Elmaler, der 19-Jährige mit seinem 10. Saisontreffer. Und damit nicht genug. Ragnar Ache setzt auch noch einen drauf und dreht zum 2:1 für den FC. 3 Torschüsse, 3 Tore nach nur 7 Spielminuten. Aber Gladbach kommt noch im ersten Durchgang mit Sander zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel wieder bringt Jens Kastrop seine Borussia sehenswert nach vorn. Bis zur 84. Minute Kölns Erik Martel nach einer Ecke zum 3:3 und rettet diesen einen Punkt. Aber Kölns Ergebniskrise samt Trainer bleiben weiter im Fokus.
Man muss erstmal jemanden finden, der mehr Überzeugung, mehr Power in sich trägt. Und vor allem, wo die Mannschaft auch das Gefühl hat, die Dinge, die wir angehen, die funktionieren.
Und dennoch ein Punkt, der kaum Ruhe bringt, denn die Probleme bleiben und damit auch der Druck auf Trainer Lukas Kwasniok.
Die weiteren Ergebnisse. München gewinnt 4:0 gegen Union Berlin. Wolfsburg verliert im Nordduell gegen Bremen 0:1. Dortmund gewinnt 3:2 gegen den Hamburger SV. Gestern besiegte Leipzig Hoffenheim mit 5:0. Und morgen noch 3 Spiele. Mainz empfängt Frankfurt, St. Pauli trifft auf Freiburg und Augsburg spielt gegen Stuttgart. Die Tabelle. Die Bayern klar Erster. Dortmund auf Platz 2, dahinter der Kampf um die Champions-League-Plätze. Leverkusen ist 6. Union Berlin auf Rang 10 und Aufsteiger Köln direkt vor der Abstiegszone mit St. Pauli, Wolfsburg und Heidenheim. Und wir wechseln die Sportart und steigen aufs Rad. 8 Tage Staub und Hitze und kaum Zeit zum Durchatmen. Das Cape Epic in Südafrika ist eins der härtesten Etappenrennen der Welt und gilt vielen als die Tour de France der Mountainbiker. Mehr als 700 Zweierteams sind am Start, Profis und ambitionierte Hobbyfahrer gemeinsam auf derselben Strecke. Und mittendrin ein deutscher Debütant, der für viel Aufsehen sorgt.
Faszinierend, wie viele unterschiedliche Emotionen in eine Mountainbike-Woche reinpassen beim Cape Epic in Südafrika. Luca Schwarzbauer, eigentlich Spezialist im olympischen Cross-Country, erlebt bei seiner Premiere fast schon eine Reizüberflutung. Gleich 2 Etappensiege darf er feiern. Gemeinsam mit seinem neuseeländischen Partner Sam Gaston gefahren, wird beim Cape Epic immer in Zweierteams. Zu verdauen gab es aber auch reichlich Defekte, immer verbunden mit anschließenden Verfolgungsjagden. Dazu gestern Matsch, Regen, komplette Erschöpfung.
Also der heutige Tag, der war wirklich brutal. Ich denke, es ist einer der Top 3 härtesten Tage, die ich auf dem Rad hier hatte.
Das Cape Epic vereint seit mehr als 20 Jahren atemberaubende Kulisse mit sportlichen Höchstleistungen. 16.000 Höhenmeter verteilt auf knapp 700 Kilometer im Gelände. Sportlich bringt der vorletzte Tagesabschnitt heute für Luca Schwarzbauer und Sam Gaze nochmal ein emotionales Highlight. Sie schieben sich auf Rang 3 in der Gesamtwertung. 5 Minuten Vorsprung vor den nächsten Verfolgern sollten eigentlich reichen für das Podium und damit einen der größten Erfolge ihrer Karriere.
So, jetzt haben wir noch ein Tagesthema von morgen. Das Wetter, Sven. Wie wird's denn?
Ganz schön wird's, Jesse, denn da haben wir Hochdruckeinfluss, viel Sonnenschein. Und in der vergangenen Nacht, da konnten einige Menschen schon wieder Polarlichter sehen. Die Sonne ist aktiv und dann sieht es am Himmel so aus. Und in dieser Nacht in der Osthälfte und teilweise auch rüber bis Niedersachsen bestehen die besten Chancen. Vielleicht kann man da noch mal einen Blick auf ein solches Licht erhaschen. Und die Sonne erhascht man dann morgen auch. Wir gucken aber mal kurz auf den Trend. Da sieht man noch mal, Frühling hat angefangen. Frühlingstemperaturen gehören dazu. Das ist Bonn, meine Geburtsstadt. 16 bis dann. Am Dienstag sogar 18 Grad. Und dann machen wir hier aber noch mal so einen Sturzflug. Dann gibt es nasskaltes Wetter im Süden Deutschlands, kurz weggegangen von Bonn. Möglicherweise wieder ein paar Schneeflocken, die dazukommen. Also so richtig ist er noch nicht da, der Frühling. Aber morgen ist er da, am Sonntag. Heute Nacht gibt es noch ein paar Regentropfen von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz bis ins Saarland ziehen. Dann schwächt sich das alles ab. Und Sie sehen an dem Film, dass quasi nichts passiert. Und das bedeutet immer viel Platz für die Sonne. Quellwolken vor allen Dingen über Bayern, Thüringen und Sachsen. Aber da kommt sie dann auch durch, also die Sonne. Und die Temperaturen in der Nacht nach Nordosten bis -3 Grad, wieder frostig kalt. Unter den Wolken im Westen 4-5 Grad plus. Morgen Nachmittag dann 12 bis 17, Helgoland, kaltes Nordseewasser 9 Grad. Und das sind die Aussichten. Da gibt es dann zum einen den Montag, so ganz ähnlich wie morgen, im Nordwesten schon mehr Wolken. Dienstag insgesamt im Norden mehr Wolken, am Oberrhein nochmal 20 Grad. Und über die Kälte müssen wir jetzt noch nicht sprechen.
Nee, aber über Ostern sprechen wir demnächst. Ne? Ist wichtig. Danke, Sven Klöger, erstmal.
Ja. Natürlich.
So, damit sind wir raus und verweisen aber sehr, sehr gerne auf das, was jetzt nach uns folgt.
Nämlich die ersten Teile der Serie Vanished. Vertraust du ihm?
Mhm. Und morgen sind wir wieder da, am Abend der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Ganz ausführlich, um 21.50 Uhr geht schon los mit einem Tagesthemen extra. Tschüss.